Auch in der Adventszeit bleiben wir dran am Buch Daniel. Ich weiß, es war jetzt eine längere Zeit von Pause. Ihr, die ihr regelmäßig da seid, wir haben das Buch Daniel jetzt die letzten Wochen miteinander angeschaut. Mal jetzt die ersten Kapitel, die ersten vier Kapitel des Daniel-Buches im Alten Testament. Wir hatten ja Missionsgottesdienst, Tauffest und letzte Woche Heilungsgottesdienst, wo eben andere Schwerpunkte waren. Daher ist es schon vier Wochen her. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem noch so ein Stück weit in euch auch drin. Warum beschäftigen wir uns mit dem Daniel-Buch? Nochmal ganz kurz, warum beschäftigen wir uns mit diesem Buch? Oder besser gesagt, unter welcher Headline steht dieses Buch, unter dem wir es anschauen? So ein Buch der Bibel kann man ja unter verschiedene Fragestellungen anschauen. Wir schauen es ganz besonders unter dieser Fragestellung an, nämlich diese Frage nach der Reife. Was entdecken wir im Buch Daniel hinsichtlich geistlicher Reife? Und wir hatten das ja mal ganz am Anfang dieser Predigtreihe. Reife ist ein Ziel, das Gott in uns entwickeln möchte. Es ist schon alles in uns angelegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an den Teig und das Wellholz, wer da an dem Sonntag da war. Das bedeutet, alles ist schon uns gegeben. Christus ist die Fülle. Aber es geht darum, dass diese Bereiche, und das ist dann ein Akt von Reife, dass das, was Gott uns gegeben hat, in alle Bereiche unseres Seins hineinkommt. In der Beziehung zu uns, in der Beziehung zu anderen, in der Beziehung im Umfeld, auch das, wie wir Gemeinde leben, wie wir miteinander umgehen. Gott möchte uns in eine Reife auch hineinführen. Amen. Könnt ihr mal... Ja? Der Utz hat heute eine herausfordernde Aufgabe, aber wir kriegen das gut hin. Ihr merkt so ein bisschen angekratzt, aber das macht gar nichts, sondern es soll einfach das Wort Gottes heute rauskommen, rüberkommen. Und ich hatte so Lust, Daniel 5 mit euch heute zu teilen. Noch ganz kurz, bevor ich in Daniel 5 reingehe, was waren die Schlagworte, unter der wir es bisher angeschaut haben? Ich glaube, immer wieder gut ist, in Erinnerung zu rufen. Paul hat zwei Predigten zu Daniel gehalten, ich glaube ich drei oder vier Predigten zu Daniel. Reife bei Daniel haben wir kennengelernt unter diesen drei Stichpunkten. Standfestigkeit, Abhängigkeit, Gestaltungskraft. Das haben wir bei Daniel gesehen, bei diesem jungen Mann, der aber nicht nur ein junger Mann geblieben ist, er ist als junger Mann nach Babylon gekommen, in ein heidnisches Umfeld, der aber dort 70, 80 Jahre gelebt hat. Und in ihm waren diese drei Dinge auf besondere Weise, sehen wir das in seinem Leben. Und daran können wir uns orientieren. Ganz kurz, Standfestigkeit. Daniel war ein Mann, der Überzeugungen hatte, darum ging es mal in Predigten, der einen Stand einnimmt, der in der Abhängigkeit vor Gott und im Gespräch mit Gott für sich entschieden hat, was sind meine Positionen, meine Eckpfeiler in meinem Leben. Ich will das ganz deutlich sagen, Standfestigkeit, biblische Standfestigkeit ist nicht dasselbe wie eine fromme Sturheit. Was meine ich damit? Es gibt manche Leute, die haben eine gewisse fromme Sturheit, wo man sagt, und so sehe ich's. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal ist es vielleicht mehr eine Prägung, anstatt wirklich das, was der Geist Gottes dir offenbaren möchte. Also Standfestigkeit heißt nicht Scheuklappen anlegen und ja, ich hab's und ich habe meine Positionen, sondern es gilt, das haben wir zum Beispiel bei der Gemeinde Bibelschule, Rosi hat es schon erwähnt, auch sich noch herausfordern zu lassen, sich mit Themen auseinanderzusetzen und nicht nur einfach irgendwie eine Position einfach nur zu übernehmen. Aber wir brauchen Standfestigkeit. Die Welt braucht Christen, die nicht nur ihr Fähnchen in den Wind stellen. Amen. Sondern sie braucht Christen, die sehr wohl reflektiert sind, aber die auch Position einnehmen. Dann bei Daniel auch Abhängigkeit. Bei Daniel wurde es so deutlich, Daniel kam immer wieder in Situationen, wo eben nicht seine Kraft und seine Möglichkeiten die Lösung waren, sondern er suchte immer und immer wieder die Gegenwart Gottes. Reife Menschen sind betende Menschen. Reife Menschen sind hörende Menschen. Ja? Menschen, die im Austausch mit Gott sind und die wissen, Gott, ich brauche jetzt hier deine Kraft. Und es wird dann besonders, mir ging das heute Morgen so. Ich bin aufgestanden und dachte, boah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ja, heute Morgen. Und dann merkst du plötzlich, du kannst nicht einfach geschwind aus deiner Kraft das machen. Das ist jetzt so ein praktisches Ding, wie ich es jetzt für mich erlebt habe. Und wo du dann zu Gott gehst und sagst, Gott, ich leg's dir jetzt hin, wenn es gar nicht geht, hören wir nach dem Abendmahl auf, seid ihr schon früher zu Hause oder habt Zeit mehr für Stehkaffee. Ich leg's dir einfach hin. Das sind jetzt vielleicht Bagatellbeispiele, aber nochmal, reife Menschen sind wirklich Menschen, die auch um ihre Begrenzung wissen, aber wissen, das, was wir vorher gesungen haben, hier ist ein Gott mit uns auf meiner Seite, ein Bündnisgott. Und zu dem komme ich und er wird mir einen Weg ebnen, auf dem ich gehen kann. I weiß, Halleluja, haben wir letzte Woche auch schon gehabt, dieses Lied. Ich erhebe dich, Gott, trotz meinen Herausforderungen, Abhängigkeit und das letzte, Gestaltungskraft. Wir sehen bei Daniel, und deshalb macht es seine Reife aus, Daniel hat sich im heidnischen Umfeld, hat er seine Gaben, sein Potenzial eingebracht, um sich in der Verantwortung vor seinem Gott hier diese Gesellschaft mitzugestalten. Lamentierer, Besserwisser hat diese Welt genug. Aber es fehlt an Menschen, die in der Reife auch Verantwortung tatsächlich übernehmen. Und es ist in der Welt so, und manchmal, drückst du ein bisschen sanft aus, manchmal auch in der Gemeinde auch so. Reife heißt Gestaltungskraft, also Bereitschaft mitzugestalten, mit sich einzubringen. Heute schauen wir Daniel 5 an. Das ist ein ganz besonderes Kapitel. Ich habe meine Brille mit oben, ja. Daniel 5, das Thema ist, wir werden das sehen eher unter dem Aspekt, jetzt schauen wir, jetzt haben wir angeguckt, was ist Reife, jetzt schaue ich es heute nochmal kurz an von der anderen, fatale Folgen von Unreife. Und da lese ich euch mal aus Daniel 5 ein paar Verse vor, die ersten 4 Verse. Und da heißt es, da wird beschrieben, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie der langjährige König hieß von Babylon, Nebukadnezar. Der ist aber dann irgendwann, so 567 vor Christus, gestorben. Dann war ein Nachfolger von ihm und dann gab es auch einen Putsch und da gab es so einen Beamter, der dann zum König gemacht worden ist und wahrscheinlich, so gehen die Ausleger aus, dessen Sohn jetzt. Wir schreiben das Jahr 539 vor Christus. Der König Belsasar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl. Und vor den 1000 trank er Wein. Belsasar befahl unter dem Einfluss des Weines, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte. Da wird beschrieben, Vater von Nebukadnezar, als sein Vater Nebukadnezar, das kann auch im übertragenen Sinne gebraucht werden. Ja? Also die Dynastie, wie man zum Beispiel sagt, Vater, also David, Sohn. Ja, da war man auch nicht gleich der biologische Sohn, sondern das hat auch eine symbolische Bedeutung, wenn das hier als Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem wegbringen ließ. Damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Ich lese noch Vers 5. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf dem Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Mal nur so weit. Habt ihr die Szene? Die Szene ist die, es ist eine königliche Sause. Party ist im Gang. Viel Essen und natürlich ganz viel Wein. Da fließt der Wein, ein richtiges, ich nenne es so, es war so ein richtiges Saufgelage. Und wen hat Belsasar eingeladen? Seine wichtigsten Leute, das heißt 1000 Gewaltigen, also die einflussreichsten Leuten, in dem Reich Babylon. Und wer ist noch dabei? Da heißt es seine Frauen, seine Nebenfrauen. Man kann nur so ein bisschen erahnen oder oder sich vielleicht vorstelle, was da sonst noch alles einfach auch abging. Wir haben das Jahr 539. Daniel ist schon ungefähr 70 Jahre alt. Und was auch ist, das Babylonische Reich wurde zu der Zeit schon vom persischen Reich, vom persischen Herrscher, von Meder und Perser, schon ziemlich bedrängt. Interessant ist es, das habe ich nachgelesen, außer biblischen Quellen wird berichtet, dass die Einnahme Babylons stattfand durch die Perser in einer Zeit, in der der König ein Fest feierte. Außerbiblische Quellen berichtet hier die Bibel davon. Wir werden es gleich am Schluss des Textes dann auch sehen. Und da heißt es eben, dass Belsasar beste Stimmung hat da. Ich weiß nicht, ob er sich Mut auch antrinken wollte, weil er wusste, die feindlichen Heere sind nah oder schon an den Stadttoren Babylons. Und dann kommt der besoffene Jungkönig auf eine ganz, ganz schlaue Idee und sagt, jetzt holen wir doch mal die ganzen Gerätschaften, die goldenen Becher, die silbernen Bechern aus, wo auch immer die deponiert hatten. Aber das waren Gerätschaften, die sein eben Vorvorgänger Nebukadnezar aus Jerusalem, aus dem Tempelschatz mitgenommen hat. Also es waren heilige Geräte, geweihte Becher, goldene Becher, silberne Becher. Da geht es weniger um den Materialwert, sondern für die Bestimmung. Diese Becher waren geheiligt dem lebendigen Gott. Und Belsasar sagt, lasst uns diese holen. Warum? Können wir wahrscheinlich uns überlegen, das ist eine Art Spott und Hohn auf diesen hebräischen, jüdischen Gott. Lasst uns da unser Fete weiterfeiern. Und dann kreisen die Becher rum. Und sie huldigen, heißt es hier, ihren Göttern aus Gold, Stroh oder Gold, Holz und was weiß ich, Silber und so weiter. Wisst ihr, diese Szene, wenn man sich da mal reindenkt, das ist eine grausige, eine absolut grausige Szene. Es ist eine Unreife. Ich habe das Thema ist fatale Folgen von Unreife. Es ist eine Unreife, die Juden und den Gott Israels in den Dreck zieht. Es geht hier um eine Herzenshaltung dem lebendigen Gott gegenüber. Und ich habe mir überlegt, warum tat Belsasar das? Warum reagierte er so? Ist nicht ganz so beschrieben, wie alt er ungefähr ist, aber er ist jetzt noch nicht so alt, er ist noch nicht so lang mit an der Regierung. Warum ist er unreif? Weil er vielleicht tatsächlich jung, unerfahren war. Weil er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte, auch hinsichtlich dem Einfluss von Alkohol. Unreif, weil er sich eine Selbstdarstellung initiieren wollte vor seinen Gewaltigen und weil er keine Ahnung hatte, wer der lebendige Gott wirklich ist. Nochmal Unreife, unter dem Einfluss von Alkohol trifft er hier Entscheidungen. Selbstdarstellung vor seinen Gewaltigen, das ist Unreife, Selbstdarstellung. Und das andere, nichts zu wissen, dass hier ein Gott ist, der über der Autorität von jedem Menschen letztendlich einfach auch steht. Unreife kann fatale Folgen haben. Vielleicht seid ihr auch mal in Situationen reingekommen, wo ihr gesagt habt, da habe ich echt unreif gehandelt. Vielleicht nicht so fatale Folgen, weil wir werden es gleich sehen, was das für Folgen für Belsasar hatte. Aber wo man auch Entscheidungen getroffen hat, Dinge ausgesprochen hat, wo man einfach gemerkt hat, es war weder überlegt, weder in der Verantwortung vor Gott, eher vielleicht motiviert durch das, was andere um mich herum denken, und da Erwartungen irgendwie zu erfüllen. Ich weiß nicht, wer da schon Entscheidungen getroffen hat. Ich glaube, keiner von uns ist da ausgenommen. Und das ist ein Akt letztendlich von Unreife. Ich möchte euch nur ganz kurz das skizzieren. In 1. Könige 12, lest es mal selber nach. Wisst ihr, wieso das Volk Israel in ihrer Einheit geteilt worden ist? Was der letztendliche Anlass war. Also es gibt ja der Stamm Juda Benjamin, die wurden als Judäer beschrieben und die anderen 10 Stämme Israels, die wurden ja getrennt. Und eigentlich war das eine Einheit. Sie waren Schwestern und Brüder. Es war miteinander das Volk Gottes. Wisst ihr, was die Einheit des Volkes Gottes zerstört hat? Lest es nach 1. Könige 12. Es war Unreife. Der Sohn Salomos, unter ihm war noch alles ein Reich. Der Sohn Salomos, Rehabeam heißt er, der kommt an die Macht oder bevor er eingesetzt wird, dann kommen Vertreter des Volkes zu Rehabeam und sagen, dein Vater Salomo hat ganz schön schon viel Druck ausgeübt, also irgendwelche Steuern, Abgaben und so weiter. Bitte erleichtere uns das. Und dann bespricht sich der Rehabeam oder wie auch immer. Wer was? Rehabeam, gut. So habe ich es eigentlich auch aufgeschrieben. Ich muss gucken, ob ihr auch noch dabei seid. Bespricht er sich zuerst mit wem? Mit wem? Mit den Alten, mit den Reifen. Das ist ein Synonym. Und sie sagen zu ihm, lieber König, mach's weniger. Das Volk wird es dir danken. Das wird dich unterstützen. Nimm diesen Druck raus. Dann bespricht er es mit seinen Jüngeren, also seiner Peer Group. Und dann bespricht er es mit ihnen und die sagen, komm drauf, noch mehr Druck. Du musst zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Und auf wen hört er? Auf die Zweiteren. Völlige Unreife. Keine Sicht darüber, was das für Auswirkungen hat. Und dann wird es beschrieben, zack, 10 Stämme sagen sich los und setzen dann einen anderen König ein, den Jerobeam. Setzen den anderen König ein und ab dem Zeitpunkt sind es 2 getrennte Völker, die gegeneinander oft auch Krieg führen. Unreife, nochmal, zerstört die Einheit des Volkes Gottes. Wie viele Gemeinden sind schon zugrunde gegangen, nicht nur aus theologischen Dingen, wir wissen es alles. Luther zuerst von der katholischen Kirche, manche Freikirchen mit dem Täufertum. Da gab es auch theologische Dinge, die sind so vielleicht auch, ja, ist immer schwierig, das zu beurteilen, ja. Aber etliche Einheit der Gemeinde Jesu wäre nicht nötig gewesen, wenn Menschen nicht in ihrer Unreife gehandelt hätten. Und es wurde hier deutlich. Kommen wir noch kurz zurück zu Belsasar. Von ihm heißt es dann, ihr habt es ja gerade gehört, da kommt plötzlich so eine Hand. Wow, so ein bisschen geisterhaft, das ist wie wenn hier, ich habe das eigentlich mit denen versucht, aber das hat ja nicht geklappt, mit dem Beamer so eine Folie zu machen, wo plötzlich hier Mene, Tegel, Uphasin, also das, was dahin, plötzlich hier in die Wand. Aber das ist ja ein Gerichtswort, daher erscheint es nicht bei uns in der Wand, nur nachher hier am Beamer. Interessant ist es, die Reaktion von Belsasar. Als er das sieht, dass da was geschrieben ist, heißt es, da wurde der König blass. Furcht überkam ihm und er wurde so kraftlos, dass seine Knie schlotterten und nachgaben. Ja? Da war der Rausch schnell aus. Ja? Das war schnelle Ernüchterung, Ausnüchterung, die hier Belsasar erlebt hat. Was steht da? Der König will unbedingt wissen, was steht da? Und dann ist wieder die gleiche Story, wie wir im Danielbuch schon oft gelesen haben. Die Weisen Babylons können das nicht auslegen. Sie holen Daniel, der eben jetzt schon 70 Jahre alt ungefähr ist. Und Daniel legt es dann aus. Und dieser König verspricht ganz viel, wenn er sagt, wenn du das auslegen kannst, gebe ich dir das dritte meines Reiches. Am Abend verliert er sein Reich. Wir kommen da gleich noch im Schluss dazu. Aber Daniel, er redet nicht um den heißen Brei rum, sondern von ihm heißt es, ich lese mal ein paar Verse, was Daniel Belsasar vorwirft. Da heißt es, wenn ich das so sagen darf, kann man so, er schenkt ihm hier reinen Wein ein. Ja, reinen Wein schenkt er ihm ein. Belsasar, du hast dein Herz nicht gedemütigt vor Gott. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Der Fokus, oder wie soll ich sagen, die Ur, Quelle aller Unreife sind genau diese Verse. Dein Herz nicht gedemütigt, den lebendigen Gott nicht geehrt. Wir müssten da definieren, da haben wir jetzt nicht die Zeit, aber studiert es mal, was Demut und Demütigen, das hat was mit Anbeten zu tun, wirklich biblisch gemeint ist. Es hat nichts, das sage ich nur dazu, mit Minderwertigkeit zu tun oder sich nichts zutrauen und sich bequem nach hinten legen, das ist genauso Unreife. Ja? Minderwertigkeit ist auch Unreife. Das hat nichts mit Demut zu tun. Demut ist in erster Linie dessen, dass ich weiß, hier ist ein Gott, der mich zwar von Herzen liebt, aber dem ich auch rechenschaftspflichtig bin, der mein Leben sieht, der mir zwar vergibt gerne, aber wo ich sage, ich möchte nicht in dieser Unabhängigkeit dir gegenüber mein Leben gestalten und meine Entscheidungen treffen. Demut heißt, Gott, ich beziehe dich mit ein in mein Leben und ich will nach deinem Willen von ganzem Herzen fragen. Das ist der Ursprung aller Demut. Paulus fasst es mal zusammen, dann sind wir gleich durch. Paulus fasst es in Römer 1, Vers 25 zusammen, finde ich einen klasse Vers. In Römer 1 schreibt Paulus, warum es die ganze Gottlosigkeit in dieser Welt gibt. Warum diese Welt erlösungsbedürftig ist. Das beschreibt Paulus in Römer 1 und 2. Und dann fasst er es mit diesem Vers zusammen. Die Menschen, schon den Menschen die Rede, sie verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer. Das ist das Dilemma von Belsasar und von vielen anderen Menschen auch. Wisst ihr, dort, wo wir Gott nur als frommes Maskottchen benutzen, als vor uns hin und sagen, ja, ich weiß, er ist im Kreuz für mich gestorben. Das ist noch nicht wirkliche Demut. Das Demut zeigt sich, wo wir Gott an unser Herz ranlassen, wo wir das prüfen, wo wir sagen, so wie ich jetzt umgehe, wie ich jetzt Entscheidungen treffe, ehrt es meinen Gott. Sie verehrten das von Gott Geschaffene. Wir ehren manchmal mehr oder huldigen unseren eigenen Emotionen, muss sagen, und unserer eigenen Rechthaberei als dem lebendigen Gott. Und das ist Unreife. Das war das, was da bei Belsasar dran geschrieben ist. Und wisst ihr, was das heißt? Sind Sie über, ja, Ausleger, ein bisschen unschlüssig. Aber es heißt, viele sagen es in die Richtung, gezählt, gewogen und abgerissen. Man könnte es auch übersetzen, gezählt und für zu leicht empfunden. Also ein Leichtgewicht. Durch seine Unreife, wo er prahlend war, aber letztendlich ohne Kraft, und das sieht man in seiner Reaktion, wo er da noch der starke Max war, und dann kommt diese Schrift und dann ist plötzlich alles weg an Überzeugung und es ist einfach Hilflosigkeit einfach auch da. In derselben Nacht, so schließt Kapitel 5, lässt mal nach, in derselben Nacht heißt es, wurde Belsasar getötet. Und dann beginnt Kapitel 6, Vers 1 und Darius, der Perserkönig, war nun Herrscher. Wir sehen etwas, wenn ihr euch erinnert an dieses Standbild in Daniel 2, wo vier Reiche Daniel gesehen hat. Hier ist dieses historisch, wo das eine Standbild, dieser goldenes Haupt, wo Nebukadnezar ins babylonische Reich dargestellt, steht jetzt hier der Übergang, wo es heißt Brustpanzer, Arme aus Silber, das ist das Medo-Persische Reich. Und in der Nacht, und nochmal, da gibt es außerbiblische Quellen, dass in der Nacht, solange das Saufgelage war, die Babylonier durch einen Trick eingedrungen sind in die Stadt Babylon und in den. Und hier wirkt letztendlich der lebendige Gott. Was nehmen wir mit? Was könnt ihr mitnehmen? Was können wir mitnehmen von Belsasar? Ich weiß, es ist geschwind so ein Überflug. Aber für mich sind es diese. Ich habe es hier ein bisschen anders formuliert. In meinem Skript habe ich geschrieben. Betrink dich nicht, wenn und wenn, dann treffe keine wichtigen Entscheidungen dabei. Wisst ihr, das Trinken kann auch ein Synonym sein. Triff keine wichtige Entscheidung, wenn du nicht bei Sinnen bist. Also wenn du auch emotional, wenn es dich verspult hat, treff da keine wichtige Entscheidung. Das ist unreif. Triff keine Entscheidung, wenn du nicht klar denken kannst. Das Zweite, lass dich nicht von dem Motiv der Selbstdarstellung reizen. Das ist nach wie vor eines der größten, stärksten Versuchungen, auch hinsichtlich Unreife, auch unter Christen. Und das sieht man bei Belsasar. Diese Selbstdarstellung vor seinen 1000 Gewaltigen, obwohl die Babylonier schon vor der Tür stehen, noch der große Max zu spielen und da irgendwie was zur Schau zu stellen. Und dann das Dritte, eigentlich das Wichtigste, habe einen Lebensstil, der darauf ausgerichtet ist, den lebendigen Gott zu ehren. Wenn wir diese drei Dinge beherzigen, ist nur auch ein Ausschnitt, ein Teil, aber dann hilft es uns auf dem Weg zur geistlichen Reife. Ich möchte gerne mit uns beten, lasst uns aufstehen. Vielleicht, sind Menschen hier, die jetzt auch angesprochen sind und vielleicht nun merken, ich habe unreife Entscheidungen getroffen. Und manche Entscheidungen, die kann man schnell korrigieren, aber manche Entscheidungen sind nicht so einfach korrigierbar. Dann sage ich dir im Namen Jesu, komm zu ihm, bekenne das. Und er ist ein Gott, wie auch immer er das tut. Aber er wird dir wieder einen Weg ebnen. Das muss jetzt nicht diese falsche Entscheidung oder unreifes Handeln, das muss jetzt nicht das letzte Wort sein. Und das ist es nicht. Sondern Gott kann hier Veränderung schaffen. Ich bitte dich so sehr, dass du nachher, gleich, wenn der Gottesdienst jetzt zu Ende ist, sind hier Menschen, die für dich beten wollen. Komm nach vorne, lass dich segnen, lass für dich beten. Ich habe nochmal auf dem Herzen auch Menschen, die noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, die ihr Leben noch nicht so leben, dass sie wissen, hier ist ein Gott, den ich durch mein Leben ehren möchte. Komm, der lebendige Gott wartet schon lange auf dich mit ausgestreckten Armen und er will dir begegnen. Er will dich leiten und er will dich führen in sein Vaterherz und will alle Rechthaberei und Selbermacherei und Unabhängigkeit will er heilen und dich in eine gute Beziehung zu ihm hineinführen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass dein Wort auch echt so praktisch ist, dass dein Wort zu uns redet. Und nochmal, Jesus, danke, dass du der bist, der in uns wirklich diese Reife hervorbringen will. Ich bete so sehr, dass diese Belsasar-Anteile, die vielleicht auch einmal in uns aufstehen wollen, Herr, dass wir das erkennen, dass wir es uns vielleicht auch gegenseitig sagen können und dass das immer mehr an Einfluss verliert und dass wir Daniels und Danielas werden. Im Aufblick auf dich und immer mehr in der Reife einfach zunehmen.